Eidolon. Ein Doctor Who-Hörspiel von Little More Sonic. Buch: Elmar Vogt. Regie: Sina Vogt.
Als mich der Doktor in die TARDIS einlud, da habe ich nur das Abenteuer gesehen. Geschichte und Aliens und Raumschiffe. Aber nicht die kalte, gleichgültige, schwarze Leere, die zwischen den Sternen herrscht. Du wünschst dir Liebe? Lass dein Herz von seinem jetzigen Pfad nicht weichen. Sei, was du bist, streb so vorwärts. Wie viele Frauen können von sich sagen, ein solches Gedicht gewidmet bekommen zu haben? Nicht irgendein Gedicht, sondern dieses. Und nicht von irgendjemandem, sondern...
Tagelang durchmaß mein Nachen jene See, wo Schatten wachen, bis die Fahrt erstarrt im Sande an dem letzten trüben Strande, wo der Todesvogel schreit, es Asche schneit. Jenseits des Raums, jenseits der Zeit, wo von schwarzem Thron mit Macht herrscht der Eidolon mit Namen Nacht.
Doktor! Doktor!
Ja, was gibt's, Perry?
Doktor! Edgar! Allan! Poe! Wir haben eine Lesung von Edgar Allan Poe besucht.
Natürlich! Hatte ich dir das nicht versprochen?
Oh, es ist fantastisch! Und was für eine Stimme!
Nachdem du mir erzählt hast, wie sehr er dich beeindruckt hat?
Bereits beim ersten Anblick seines Hauses war meine Seele durchdrungen von einer Ahnung unerträglicher Düsternis. Der Fall des Hauses Usher. Poes Geschichten waren meine erste Liebe, Doktor. Wie viele Nächte ich unter der Bettdecke seine Geschichten gelesen und mich gegruselt habe. Danke, dass du mich hierher gebracht hast.
Was meinst du? Wollen wir noch ein wenig mit ihm plauschen?
Plauschen? Einfach so zu ihm gehen und mit einem der größten Literaten der Welt...
Über seine Literaturtheorie reden und dabei einen Schluck Bowle trinken? Warum denn nicht? Wir müssen ja nicht bezahlen, um ihm die Hand zu schütteln.
Ich weiß nicht, Doktor.
Für die Leute hier ist er kein Genie. Höchstens ein etwas schrulliger Autor. Er ist ja nicht einmal selber von sich überzeugt. Also...
Nun, Colton, was haben wir verkauft?
Tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, mein lieber Poe. Nicht annähernd das, was wir uns vorgestellt haben.
Ach, diese Banausen. Neuenglands Kleinbürgertum. Einem Horaz würden sie seine Gedichte in den Rachen stopfen und einen Homer Teern und Federn.
Poe, sie betreten Neuland. Sie müssen sich damit abfinden, dass... Ja, was können wir für sie tun?
Guten Abend. Wir hatten das Vergnügen, Mr. Poes Lesung zuzuhören. Und wir wollten Sie fragen, ob der Meister mit uns noch ein Getränk zu sich nehmen würde.
Und Sie sind?
Das ist Miss Perry Brown. Ich bin der Doktor.
Ein Doktor? Sagen Sie nichts. Wer Sie wohl geschickt hat, um mich über meinen Geisteszustand auszufragen? Griswold?
Mr. Poe.
Ich bin überzeugt, Ihrem Geist fehlt rein gar nichts. Ihrem Körper höchstens. Ein Tässchen Punsch?
Verzeihen Sie beide, bitte. Ich habe in letzter Zeit wirklich viel durchgemacht, was mein Verhalten aber in keiner Weise entschuldigen kann, meine Dame.
Oh, nicht doch. Nicht der Rede wert.
Wir wurden einander noch nicht vorgestellt. Ich bin George Colton, Herausgeber der American Review. Ich repräsentiere Mr. Poe.
Sehr erfreut.
Ganz meinerseits.
Wenn Sie mich kurz entschuldigen wollen, dann kümmere ich mich um die Getränke.
Perry? Was für ein interessanter Name für ein interessantes Fräulein. Sie sind nicht zufällig verwandt mit Commodore Perry, unserem Kriegshelden?
Nein, Perry ist die Abkürzung für Purple Gilliam.
Oh, das ist ja ein noch interessanterer Name. Nicht wahr, Colton?
In der Tat, mein lieber Poe.
und ihr Akzent. Es fällt mir schwer, ihn einzuordnen.
Ich komme von der Westküste, Kalifornien.
Oh, Sie mussten hoffentlich nicht vor dem Krieg fliehen.
Krieg? Welcher Krieg? Ist denn Krieg?
Oh, wir sind schon länger unterwegs. Sozusagen eine Rundreise durch alle Herren Länder. Der mexikanisch-amerikanische Krieg. Kalifornien gehört erst seit 2 Jahren zu den Vereinigten Staaten.
Oh.
So, hier ist Ihr Punsch.
Ich danke Ihnen. Ich hoffe, das ist keiner von Griswolds Tricks, um der Welt meinen Alkoholismus vorzuführen.
Oh, jetzt lassen Sie bitte mal gut sein. Sie sehen inzwischen überall Gespenster.
Na, das muss für einen Gruselschriftsteller ja nicht verkehrt sein, oder? Was habe ich gesagt?
Wenn Sie mich entschuldigen, ich würde gerne einen Moment nach draußen und frische Luft schnappen.
Oh, Mr. Poe, nehmen Sie mich bitte mit. Es ist schrecklich stickig hier drinnen.
Aber natürlich, Miss Brown. Wenn Sie meinen Arm nehmen wollen.
Griswold. Helfen Sie mir auf die Sprünge, Colton. Wer ist dieser Griswold?
Rufus Wilmot Griswold, ebenfalls Verleger, Poes Nemesis. Aus irgendwelchen Gründen hegt er einen abgrundtiefen Hass gegen Poe. Lügen und Rufmord, ihm ist kein Mittel zu schäbig, um Poe zu diskreditieren.
Wie zum Beispiel, dass Poe unter Alkoholeinfluss die Kontrolle verliert?
Kein Wort wahr davon. Mit einem Schluck Port wird er vielleicht ein wenig scharfzüngiger, als gut für ihn ist. Aber er ist ja auch nüchtern schon ein Hitzkopf.
Na, er und Perry werden glänzend miteinander auskommen.
Als ob er nicht schon genug Sorgen hätte.
Oh, er ist einer der führenden Literaten ihrer Nation.
Da sind wir einer Meinung. Leider spiegeln seine Verkäufe das nicht wider. Und für all die Raubkopien, die kursieren, sehen weder er noch ich einen Cent. Haben Sie seinen Anzug gesehen und die Schuhe? Heruntergekommen ist gar kein Ausdruck dafür, obwohl es sich alle Mühe gibt, als Gentleman zu gelten. Ich greife ihm ja unter die Arme, so gut ich kann, aber er will sich nicht helfen lassen. Er hat sich bisher noch mit jedem überworfen, früher oder später. Vermutlich bin auch ich bald dran.
Aber
ich meine, er ist ein Hitzkopf, ein Exzentriker, ein Besserwisser, aber ein brillanter Geist und charmant obendrein. Es wäre einfach für ihn, zu den besten Kreisen dazuzugehören. Aber kaum reicht man ihm die Hand, beißt er sie, führt sich unmöglich auf oder schreibt seine ätzenden Kritiken, die unter die Gürtellinie gehen. Wenn man sein Freund sein will, braucht man ein dickes Fell.
Ah.
Nehmen Sie seinen Vater. Poe will ihn beeindrucken und geht nach West Point, um ein schneidiger Offizier zu werden. Aber was macht er aus seiner Karriere? Eine Eskapade nach der anderen. Spielschulden, Disziplinlosigkeiten, bis er seinen Rausschmiss aus der Akademie provoziert.
Nun, ich habe auch
schon... Der Mann ist 40 und verhält sich immer noch wie ein halbwüchsiger Knabe. Kommen Sie hier herüber, Doktor. Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Das ist sein neuestes Manuskript, das er mir zur Veröffentlichung angeboten hat.
Der Leuchtturm.
Ja, hier, sehen Sie. Und dann war da der Grot. Diese papierne Hülle von einem Mann, diese hohle Gussform eines Charakters, eine halbe, unfertige Seele. Damit könnte er sich selbst gemeint haben.
Eine halbe, unfertige Seele?
So kommt er mir jedenfalls vor. Ich werde ihn veröffentlichen. Ich werde ihn verteidigen. Ich werde ihm die Stange halten, solange er das eben noch zulässt. Doktor, ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause. Sehe ich Sie bei unserer nächsten Lesung wieder?
Oh, ich weiß nicht recht. Wir entscheiden uns immer sehr spontan.
Nun, wie auch immer. Hat mich sehr gefreut. Und richten Sie bitte auch Miss Brown meine Grüße aus.
Aber natürlich. Perry, wo steckt sie eigentlich inzwischen? Und wo ist Poe?
Und so lässt sich jedes poetische Werk in seine Komponenten zerlegen. In die Gesetzmäßigkeiten, nach denen es funktioniert. Und wenn man will, kann man jeden gewünschten Effekt hervorrufen. Wie Töne auf dem Klavier.
Eine Klaviatur der Literatur. Es gibt viele, die das wollen, aber es nicht schaffen. Im Gegensatz zu Ihnen.
Sie sind zu freundlich.
Bei vielen Autoren, da denkt man, wenn man sie liest, eine Sommernacht bestünde nur aus blaugrauem Mondlicht und dem Zirpen der Auchenröhnche.
Gesundheit?
Zikaden. Ich habe Zikaden gemeint. Aber ist eine solche Nacht nicht viel mehr?
Natürlich. Dazu wird sie doch die Menschen, mit denen wir sie gemeinsam erleben. Miss Brown.
Perry. Nennen Sie mich Perry.
Sehr gerne, Perry. Wenn Sie Edgar zu mir sagen, erzählen Sie mir mehr über sich.
Edgar, Sie gelten doch als scharfsinniger Denker und als Erfinder der Detektivliteratur. Was finden Sie über mich heraus, ohne dass ich Ihnen helfe?
Ehrlich gesagt, zweifle ich an Ihrer Geschichte. Verzeihen Sie, aber Sie sind ungewöhnlich gebildet für eine Frau. Sie kennen den griechischen Namen der Zikaden und wissen dennoch nichts vom Krieg mit Mexiko in Ihrem angeblichen Heimatland. Und Sie bieten einem völlig fremden Mann nach einer Viertelstunde an, Sie beim Vornamen zu nennen. Das ist doch sehr gegen die Konvention, finden Sie nicht auch? Nein, Sie sind nicht aus Kalifornien, Perry. Zumindest nicht aus dem Kalifornien, das ich kenne.
Was bin ich denn?
Verwirrend und faszinierend. Aber nicht aus Kalifornien.
Na gut, Edgar. Dann will ich Ihnen die Wahrheit verraten. Ich bin eine russische Prinzessin und geflüchtet, weil mein Vater mich ins Kloster stecken wollte. Der Doktor ist in Wirklichkeit die Äbtissin.
Ja, natürlich. Das hätte mir auffallen müssen. Ach, Perry, welch eine magische Macht Sie besitzen.
Edgar, was ist mit Ihnen?
Ein Rauschen der Blätter. Ein Wispern im Gras.
Was meinen Sie? Beobachtet uns jemand?
Nein, da ist kein Mensch. Es ist viel schlimmer.
Wovon reden Sie? Edgar, sagen Sie mir, was los ist.
Nein, das darf nicht sein. Nicht jetzt schon. Es ist doch nichts geschehen.
Edgar, meinen Sie dieses Geräusch? Was ist das? Oh mein Gott, Sie sind hier in Schweiß gebadet.
Ich? Machen Sie sich keine Sorgen um mich, Perry. Sie sind in Gefahr. Bringen Sie sich in Sicherheit.
Aber wo soll ich denn hin?
Ganz egal. Nur weg von mir.
Aber...
Perry, verschwinden Sie auf der Stelle. Bitte. Ich kann sonst für nichts garantieren.
Was tun Sie?
Ich werde sonst mit diesem Stein nach Ihnen werfen. Bitte, verschwinden Sie.
Aber Edgar...
Perry? Perry, wo steckst du? Wie oft soll ich hier noch sagen? Nach der Landung auf einem Planeten läuft man nicht einfach so davon. Auch nicht, wenn es der eigene ist. Da drüben. Harry?
Doktor! Doktor, um Himmels Willen, gut, dass du da bist.
Aber was ist denn geschehen? Wo ist Poe?
Was? Ihm ist, glaube ich, nichts passiert. Er muss da hinten sein.
Es ist zu dunkel hier. Ein Wunder, dass ich dich überhaupt gefunden habe.
Doktor, ich glaube, es ist vorbei. Du kannst mich jetzt wieder loslassen. Es ist vorüber.
Was ist vorüber?
Ich weiß es nicht.
Du hilfst nicht?
Es ist schwer zu beschreiben, Doktor. Ich war ganz normal mit Edgar spazieren.
Edgar?
Wir haben uns unterhalten. Und auf einmal waren diese Geräusche da. Dieses Stöhnen und Heulen. Und dann, vermutlich klingt das jetzt vollkommen verrückt, aber ich hätte schwören können, die Schatten der Bäume und Büsche hätten sich bewegt und sich auf mich gelegt, wie eine schwere, schwarze Decke. Dann habe ich dich gehört und konnte mich befreien und bin hergerannt. Edgar, wo ist er?
Ich sehe ihn nicht. Poe? Poe, wo stecken Sie? Kommen Sie hierher! Perry, beruhige dich. Vermutlich seid ihr einfach einer Bande Wegelagerer in die Hände gefallen, die sich im Unterholz versteckt hatten. Brooklyn ist ein gefährliches Pflaster in diesen Jahren.
Doktor, ich komme zu Ihnen. Haben Sie Perry?
Sie ist bei mir. Alles in Ordnung. Ihr könnt froh sein, dass Sie euch nicht die Kehlen durchgeschnitten haben.
Doktor, ich kann doch wohl unterscheiden zwischen einem Straßenräuber und etwas anderem.
Nun, vielleicht war deine Wahrnehmung etwas beeinflusst wegen Edgars Nähe.
Doktor.
Perry, sind Sie in Ordnung?
Ja, mir fehlt nichts.
Oh, was haben Sie nur getan, um das arme Mädchen so zu verwirren?
Ich? Ja, natürlich. Sie können ja nicht wissen. Lassen Sie uns da vorne hingehen, wo die Lichter sind. Miss Perry, ich muss ein weiteres Mal um Ihre Verzeihung bitten. Ich habe Sie in Gefahr gebracht.
Gefahr? Aber wie denn? Was haben Sie mit diesen Schatten zu tun?
Eidolon. Sie sind den Eidolon begegnet.
Eidolon? Ich bin schon viel herumgekommen, aber davon habe ich noch nie gehört.
Es bedeutet Phantom oder Trugbild, nicht wahr?
Ihre Bildung ist beeindruckend.
Aber was sind diese Eidolon?
Werden Sie mir glauben, wenn ich sage, ich weiß es nicht, Doktor? Mir fiel kein besserer Name für Sie ein. Sie sind meine ständige Nemesis, mein Damoklesschwert. Womöglich meine Strafe für ein sündiges Leben.
Edgar, bitte sprechen Sie nicht so über sich.
Was wissen Sie noch von ihnen, Poe?
Das erste Mal, als die Eidolon auftauchten, da war ich noch ein kleines Kind. Aber ich erinnere mich an ihr Heulen und die Schatten, die dunkler waren als das Nichts. Fast greifbar. Am nächsten Morgen war meine Mutter tot, mit einem Schlag. Mit 17 war ich zum ersten Mal verliebt in Sarah. Sarah Royster. Nach 6 Monaten starb sie am Typhus. Mit 26 heiratete ich dann Virginia. Ein Jahr danach erkrankte sie an der Schwindsucht. Auch wenn es noch fast 10 Jahre dauerte, bis sie endlich sterben durfte, hörte ich doch jede Nacht das Heulen und Lachen der Eidolon. Wir sind über den halben Kontinent gezogen, um diesen Schakalen der Finsternis zu entkommen. Zwecklos.
Ich hatte ja keine Ahnung. Edgar.
Virginia. Sarah Whitman. Francis Sargent Osgood. Das sind seine Vorbilder für Lenore und Ligeia und die anderen Frauengestalten seiner Geschichten. Erst jetzt wird mir bewusst, wie viele Frauen sie in ihrem Leben verloren haben, Poe.
Und jedes Mal, wenn jemand in mein Leben tritt, sind da schon diese Schatten auf der Pallasbüste über meiner Türe her, sitzend, schweigend, sonst nichts mehr.
Und die Eidolon sind für all die Todesfälle verantwortlich.
Mir krümmen diese Bestien kein Haar, nur jenen, die ich liebe. Sehen Sie, wir sind wieder in der Stadt. Dort drüben ist die Halle, in der wir uns getroffen haben. Miss Perry, möchten Sie schon vorangehen? Ich würde gerne noch ein Wort mit dem Doktor wechseln.
Natürlich. Bleiben Sie im Licht der Laternen, ja?
Doktor, ich muss wegen Perry mit Ihnen sprechen.
Oh, es ist mir bereits aufgefallen, wie sehr sie an Ihnen interessiert ist.
Na, das beruht auf Gegenseitigkeit. Sie ist eine ungewöhnliche junge Frau.
Das können Sie laut sagen.
Ich fürchte um Sie.
Weil diese Episode mit den Wegelagerern Sie so durcheinandergebracht hat?
Haben Sie mir denn gar nicht zugehört? Die Eidolon folgen jedem meiner Schritte. Wenn ich Perrys Liebe erwidere, wird das Ihr Todesurteil sein.
Übertreiben Sie nicht, Poe. Ich meine, ja, Ihre Erfahrungen sind tragisch. Aber es gibt natürliche Erklärungen dafür.
Ach, und dann habe ich mir all diese Leichen nur eingebildet? Ja? Die überreizte Fantasie einer Künstlerseele? Angefacht und zum Lodern gebracht durch Whisky und Gin? Hat sie also doch Griswold geschickt.
Poe, Sie müssen sich helfen lassen. Dann kommen Sie zur Ruhe. Dann werden diese Eidolon verschwinden.
Dann schmelzen die Schatten in der Morgendämmerung? Es ist doch nicht so, als hätte ich nicht alles getan, um diesen Fluch loszuwerden. Aber offensichtlich kann ich mich Ihnen nicht verständlich machen. Doktor, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie meiner Tante und mir morgen Nachmittag die Ehre geben würden, uns zum Tee zu besuchen. Wir wohnen nur ein paar Meilen von hier.
Mit dem größten Vergnügen. Darf ich Miss Brown in die Einladung mit einschließen?
Ich bitte darum. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Gute Nacht.
Gute Nacht, Poe. Griswold. Harry, du erinnerst dich an Griswold, den Colton erwähnt hatte. Langsam verstehe ich, warum Poe nicht gut auf ihn zu sprechen ist. Hui, der Briefwechsel der beiden. Das ist nicht gerade die Konversation zweier Südstaaten-Gentlemen. Harry? Harry, hörst du überhaupt zu?
Ja, Doktor. Sicher, Gentlemen.
An wen denkst du, Harry?
Als ob du das nicht wüsstest, Doktor. Es ist faszinierend, ihm in Fleisch und Blut gegenüberzustehen. Der Mann, der den Raben und die Glocken geschrieben hat, steht vor dir und macht dir Komplimente und rezitiert seine Gedichte für dich. Kein Mondstrahl erblinkt, der mir Träume nicht bringt, von der lieblichen Annabel Lee. Und kein Stern sich erhebt, drin das Auge nicht schwebt, der lieblichen Annabel Lee. Ich komme mir vor wie ein kleines Mädchen.
Du schwärmst für ihn.
Mehr als das, Doktor. Ich meine, ich kenne ihn gerade mal einen Tag lang, aber schon halte ich es für meine Pflicht, ihn aufzuhalten, sich weiter zugrunde zu richten. Ich sorge mich jetzt schon um ihn. Das ist mehr als Schwärmerei. Ich glaube, ich verliebe mich gerade rettungslos in Edgar Allan Poe.
Ja, so schien mir das auch.
Aber diese Stimmungsschwankungen, was soll ich davon halten? Sind seine Ängste nur Hirngespinste? Oder sind die Eidolon eine echte Gefahr?
Ich weiß es nicht. Mir sind sie noch nie begegnet. Andererseits, Poe hat sich den Namen für sie ausgedacht. Vielleicht kenne ich sie unter einer anderen Bezeichnung.
Doktor, darf ich das denn? Mich in ihn verlieben?
Du wärst der erste Mensch, der eine Erlaubnis dafür braucht.
Aber wäre ich gut für ihn?
Die viel wichtigere Frage ist, wärest du gut für den Rest der Welt?
Was meinst du?
Edgar Allan Poe wird im Herbst 1849 unter mysteriösen Umständen sterben. Das steht in Millionen von Büchern und Datenbanken, überall, wohin Menschen in Jahrtausenden ihren Fuß setzen werden. Was, wenn Poe nun in dir eine Frau findet, die ihn rettet, heiratet und im schlimmsten Fall seine Enkel auf den Knien schaukelt?
Meinst du, Edgar hat kein Recht darauf, glücklich zu sein?
Das Universum schuldet uns nichts. Keinem von uns. Wir haben keinen Anspruch auf Glück. Noch nicht mal auf eine faire Behandlung.
Ist Edgars Tod einer dieser Ankerpunkte der Zeit, von denen du immer sprichst? Die nicht verändert werden dürfen?
Das kann ich nicht sagen. Dazu bräuchte ich die Instrumente in der TARDIS.
Das kannst du wohl sagen. Du willst es nicht sagen. Du hast Angst, dass nicht du die Kastanien aus dem Feuer holst, sondern die kleine, trutschige Perry, einen abgehalfterten, heruntergewirtschafteten, aber immer noch ebenso genialen Schriftsteller rettet.
Das ist Unfug, Perry. Und das weißt du.
Oder treibt dich die Eifersucht und die Angst, dass ich hier bleibe und dich allein ziehen lasse? Und dass du mich in 25 Jahren besuchst mit Edgars Enkeln? Doktor, sag mir nur eines. Wie lange hat Edgar noch zu leben?
Das ist Fordham. Wir müssen aussteigen.
Harry, Doktor, schön, dass Sie es tatsächlich einrichten konnten.
den großen Künstler in seinem Heim zu besuchen. Das wollten wir uns nicht entgehen lassen.
Kommen Sie herein. Wenn es mir auch leid tut, dass ich Ihnen keinen prachtvolleren Empfang bereiten kann.
Ach, kommen Sie, Edgar. Es ist schlicht, aber das macht es umso gemütlicher. Führen Sie mich nachher etwas herum?
Sicher, mit dem größten Vergnügen. Oh, ich habe mich schon wieder unverzeihlich daneben benommen. Darf ich Ihnen meine Tante, Mrs. Mary Clem, vorstellen?
Sehr erfreut.
Ja, sehr erfreut.
Es ist wunderbar, Sie beide bei uns zu haben. Edgar hat mir mit seinem ganzen Enthusiasmus von Ihnen erzählt. Besonders von Ihnen, junge Dame.
Perry, nennen Sie mich bitte einfach Perry, Mrs. Clem.
Mit Vergnügen.
Sie haben sich ganz zauberhaft eingerichtet hier mit Ihrem Neffen.
Sie Schmeichler. Es ist ein armseliges Leben, das wir hier führen.
Oh, sagen Sie so etwas nicht. Es ist entzückend hier.
Zu freundlich, Perry. Lachen wir dem Schicksal ins Gesicht. Schwindsucht mag uns kriegen, aber nicht die Gicht.
Edgar, deine morbiden Geschichten gehören aufs Papier, nicht in Miss Perrys Ohren. Warum zeigst du ihr nicht den Garten? Doktor, machen Sie mir die Freude, mit mir zusammen den Tee vorzubereiten?
Nichts, was ich lieber täte.
Wenn Sie einverstanden sind, Perry?
Nichts, was ich lieber täte.
Geben wir den beiden Turteltäubchen ein wenig Zeit füreinander.
Gestern erst kennengelernt, heute schon eingeladen. Ihr Neffe geht ganz schön ran.
Kein Mann für halbe Sachen. Der Mittelweg interessiert ihn nicht. Entweder ist ihm etwas egal oder er ist Feuer und Flamme.
Hoffen wir mal, dass ihn das Feuer nicht verzehrt. Das sind ganz entzückende Tassen, die Sie da haben.
Ich weiß Ihre netten Worte sehr zu schätzen, Doktor. Seien wir ehrlich, für diese schäbigen Becher bekommen Sie auf dem Flohmarkt keine 10 Cent mehr. Aber wir müssen uns wohl damit bescheiden.
Seine Geschichten verkaufen sich lange nicht so gut, wie sie verdient hätten.
Kaum hat er einmal eine Stelle mit einem Einkommen, zerstreitet er sich als erstes mit seinem Herausgeber. Und wenn dann doch einmal mit seinen Gedichten ein paar Dollar hereinkommen, haut er die sofort auf den Kopf, um seinen Freunden zu zeigen, was für ein grandioser Mann von Welt er ist. Aber ich sollte Sie nicht mit unseren Problemen behelligen. Reichen Sie mir den Zucker bitte?
Hier? Gerne.
Nicht das Salz, den Zucker.
Oh, pardon.
Sagen Sie, Doktor, in welcher Beziehung stehen Sie eigentlich zu Miss Perry?
Oh, das wäre eine lange Geschichte. Wir reisen schon länger zusammen. Ich habe Sie unter meine Fittiche genommen, wenn Sie so wollen.
Sie ist ein reizendes, junges Ding.
Um wen von den beiden sorgen Sie sich? Dass sie Edgar den Kopf verdreht? Oder dass er schlecht für Sie ist?
Sagen Sie mir, Doktor, was für eine Art Doktor sind Sie? Was ist Ihr Spezialgebiet?
In der Regel bin ich Spezialist für alles.
Ich bin eine ältere Dame ohne große Bildung, aber halten Sie mich bitte nicht für eine Landpomeranze, Doktor.
Man könnte sagen, ich bin hier, um Dinge heil zu machen.
Was halten Sie dann von Edgar? Ich sorge mich sehr um ihn. Er war schon immer sprunghaft, aber es ist schlimmer geworden in letzter Zeit.
Nun, er ist ein wenig überspannt vielleicht. Eine Reise könnte ihm guttun. Wie ernst denken Sie, dass es ist?
Sie wissen ja nichts. Sie kennen vielleicht die Geschichten, die er veröffentlicht. Ich habe die Manuskripte gelesen, die er verbrannt haben wollte. Ich weiß nicht, welches Fieber hinter seiner Stirn wütet. Können Sie ihm helfen? Sind Sie diese Art Doktor?
Sprechen Sie von den Eidolon?
Seit seiner Kindheit ist er besessen davon. Von uns hat sie nie jemand zu sehen bekommen. Erst dachte ich, wir hatten alle einmal unsichtbare Freunde. Aber er verfällt diesen Ideen immer mehr. Dabei hat er seit Monaten keinen Tropfen mehr angerührt.
Perry hat auch davon berichtet.
Selbst wenn es nur Spinnereien sind, dann können Sie ihn doch genauso gut töten wie ein Monstrum aus Fleisch und Blut. Was tun Sie?
Damit kann ich die quantensubliminale Signatur einer Hadronenverschränkung im Hilbertraum sichtbar machen. Es ist eine Antenne für Ätherschwingungen der Raumzeit.
Es ist eine Mischung aus Blitzableiter und Wünschelrute.
Aha. Und was machen Sie damit?
Ich will sehen, ob sich Spuren dieser Eidolon finden lassen. Da scheint was zu sein.
Sie können hier etwas erkennen?
Ja, es ist sehr schwach, aber noch messbar. Eine chronodynamische Kardanwirbelschleppe.
Hier, genau hier.
Ja, warum denn nicht?
Ich wollte Sie für einen Scharlatan halten, wenn Sie das Wort verzeihen, Doktor. Aber nun...
Was? Was ist an dieser Stelle passiert? Das Signal ist zu schwach für eine genaue Analyse.
Genau hier stand vor 40 Jahren das Bett meiner Schwägerin, als sie Edgar entbunden hat.
40 Jahre? Kein Wunder, dass nichts mehr zu erkennen ist.
Und genau zu der Zeit, als der kleine Edgar seinen ersten Schrei tun sollte, gab es plötzlich einen hellen Blitz und einen Knall, einen richtigen Donnerschlag. Aber nur wir, die wir im Zimmer waren, konnten ihn hören. Und ein dünner, leuchtender Faden stand mitten im Raum, von der Decke bis zum Fußboden. Es sah aus wie ein weißglühender Draht oder eine leuchtende Spinnwebe. Und endlich ließ Edgar seinen ersten Schrei.
Zwei sein, oder
aber ich sage Ihnen, einen solchen Schrei will keine Mutter zu hören bekommen.
Ein Dreisatz. Eine weißglühende Spinnwebe?
Ja, ein Faden aus Licht, der schnurgerade durch die Luft gezogen war. Im nächsten Moment war er fort.
Was war das für ein Lichtfaden?
Wir haben uns später angesehen, wo er in der Decke und im Fußboden verschwand. Da waren winzige Punkte, an denen das Holz schwarz war, verbrannt, als habe man einen glühenden Nagel durchgestochen.
Du meine Güte! Jetzt wird mir einiges klar. Warten Sie! Ja, hier! Sehen Sie? Man kann die Signatur noch erkennen.
Ich erkenne gar nichts. Ist das wichtig für Edgar?
Das ist enorm wichtig. Denn ich glaube zu verstehen, was hier vor sich geht.
Mit Edgar und seinen Eidolon.
Ja! Lassen Sie mich es Ihnen erklären. Das menschliche Bewusstsein, das sind nicht nur elektrische Impulse, die durch Nerven und Gehirn laufen. Es gibt darüber hinaus noch Feinstrukturschwingungen im Kontinuum, die neben der stofflichen Materie existieren.
Sie sprechen von der Seele.
Ein archaisches Konzept. Aber wenn man so will, ja. Zum Zeitpunkt der Geburt findet eine endgültige Phasentrennung statt zwischen den Wellenmustern von Mutter und Kind. Und die beiden Signaturen harmonieren nicht mehr miteinander.
Das Kind wird eine eigenständige Persönlichkeit?
Ja, das ist der Effekt. Was bei der Geburt ihres Neffen passiert ist, ein winziges schwarzes Loch ist genau zu dem Zeitpunkt der Phasentrennung hier eingeschlagen.
Ein Meteor?
Kleiner, aber sehr massiv. Das schwarze Loch als solches wäre harmlos gewesen. Aber seine Tscherenkow-Strahlung hat eine Wirbelschleppe hinter sich hergezogen. Und die hat die Wellenmuster Edgars zerstreut.
So wie eine starke Welle auf dem Wasser die Treibholz auseinandertreibt.
Ja, genau so. Der Großteil dieses Treibholzes ist bei Edgar geblieben und formt seinen Charakter, so wie wir ihn kennen. Aber einige Stücke des Treibholzes sind versprengt. Daher sein unfertiges Wesen.
Und deshalb bildet er sich diese Eidolon ein.
Nein, ganz im Gegenteil. Die Eidolon sind sehr real. Sie sind das Treibholz seiner Seele. Und sie versuchen, wieder zu Edgar zu kommen, um ihn zu komplettieren.
Aber Herr Doktor, wenn diese Phantome nur Teile von Edgar sind, und Edgar ist doch ein guter Mensch, warum verursachen Sie so viel Trauer und Schmerz? Warum versuchen Sie, Edgar und seinen Lieben zu schaden? Warum richtet sich Ihre Gewalt gegen ihn?
Man darf ihm keine Absicht unterstellen oder gar Bosheit. Die Eidolon versuchen, sich wieder mit Edgars Geist zu vereinigen und ihn zu vervollständigen, wissen aber nicht wie. Nur so wie jemand Edgars Seele zu nahe kommt, fürchten sie um ihren eigenen Raum.
Und bekämpfen jeden, der ihren Platz in seinem Herzen einnehmen könnte. Das ist ja ein furchtbares Schicksal.
Perry!
Verschwindet! Nehmt, was ihr wollt, aber nicht sie!
Edgar!
Nehmt mich! Nehmt doch einfach mich!
Harry! Paul, gehen Sie zurück!
Tun Sie doch etwas!
Sie werden es nicht glauben, das mache ich bereits!
Harry! Oh Gott! Warum nehmen Sie denn nicht einfach mich?
Wenn ich noch höher stelle,
tun Sie es, um des Allmächtigen willen. Da! Da! Es wirkt!
Es wirkt!
Doktor! Sie haben es geschafft! Sie haben die Eidolon vertrieben. Harry?
Sie ist nur bewusstlos. Sie wird wieder zu sich kommen.
Und die Eidolon? Sie werden wiederkommen, nicht wahr?
Vermutlich. Der Schallschraubenzieher vertreibt sie nur kurzfristig.
Sie werden wiederkommen. Immer und immer wieder. Und sie werden Perry wieder und wieder angreifen.
Oh, hören Sie, vielleicht kann ich Ihnen helfen.
Sie konnten Perry einmal retten. Wie oft noch? Und für mich gibt es ohnehin keine Rettung.
Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ich müsste sie beide in die TARDIS bringen. Für einige Tests.
Nein. Ich habe genug. Ich habe genug davon, von diesen Eidolon verfolgt zu werden. Zu erleben, wie sie alles zunichte machen, das ich mir erschaffen will. Wie sie Stück für Stück mein Leben zerfressen.
Ho, kommen Sie mit mir. Ich werde Sie von den Eidolon befreien.
Nein, Doktor. Das können Sie nicht.
Aber das können Sie doch gar nicht wissen. Ich kann Ihre Signaturen wieder harmonisieren.
Harmonisieren? Das klingt sehr schön. Aber ich kann Ihnen nicht glauben. Ärzte, Scharlatane sprechen das gerne. Aber immer, immer haben darunter meine Liebsten gelitten. Harry soll nicht das nächste Opfer werden.
Scharlatan? Paul, ich kann es Ihnen nur noch einmal anbieten. Ich gehe ein großes Risiko ein, die Geschichte der Erde zu ändern. Aber ich will es riskieren. Für Sie und für Perry.
Das ist sehr freundlich. Aber ich werde mich den Eidolon alleine stellen.
Wie stellen Sie sich das denn vor? Sie haben nicht die geringste Ahnung, worauf Sie sich einlassen.
Ach wirklich, Doktor? Kennen Sie die Eidolon wie ich seit Ihrer Geburt? Ich werde verschwinden. Mit dem nächsten Zug. Wohin der auch fährt. Die Eidolon werden mir folgen.
Sie wollen sich opfern? Aber das ist doch völlig sinnlos.
Sie werden dann keine Gefahr mehr für Perry sein. Lassen Sie mich gehen. Zwingen Sie mich nicht, Ihnen eine Kugel in den Kopf zu schießen.
Gehen Sie. Ich kann Sie nicht aufhalten.
Danke. Hier. Eine Nichtigkeit, die ich Miss Perry zum Vortrag bringen wollte, wenn dieser Nachmittag anders verlaufen wäre. Geben Sie ihn ihr bitte und richten Sie ihr aus, wofür ist ein Herz gut, wenn man es nicht verlieren kann? Ich muss die Antwort besser wissen als jeder andere.
Leben Sie wohl, Paul.
Du wünschst dir Liebe? Lass dein Herz von seinem jetzigen Pfad nicht weichen. Sei, was du bist, streb so vorwärts. Bleib nur dir treu, um zu erreichen, dass alle Welt von deiner Art als zartem Charme und Anmut spricht, dein mehr als Schönsein Redensart wird und dich lieben, bloße Pflicht. Das ist alles, was mir von Edgar geblieben ist. Vermutlich das letzte Gedicht, das er in seinem Leben geschrieben hat. Weder der Doktor noch ich haben ihn je wieder gesehen. Eine Woche nach der Begegnung im Cottage wurde er in Baltimore aufgefunden, in einem schrecklichen Zustand. Aus seinem Delirium ist er nicht mehr erwacht. Der Doktor hat mir einen langen Vortrag gehalten über seine albernen Ankerpunkte der Zeit und die Unantastbarkeit der eigenen Zeitlinien. Was wir dürfen und was nicht. Wofür ist eine Zeitmaschine gut, wenn man seine Vergangenheit nicht ändern kann?
Wofür ist ein Herz gut, wenn man es nicht verlieren kann?
Das war Eidolon, ein Doctor Who-Hörspiel von Little More Sonic. Buch: Elmar Vogt. Regie: Sina Vogt. Schnitt: Jörg Trennel. Musik: Brian Hillesheim. Die Sprecher: Purple Gilliam Brown, Stephanie Hahn. Edgar Allan Poe, Johannes Gründner. Der fünfte Doktor: Mark Giersberg. George Colton: Jörg Tremmel. Mary Clem: Michaela Fässer. Aufgenommen am 13. April 2019 bei Light 9 Records in Rostal. Besucht uns im Internet: littlemoresonic.com. Drei, zwei, eins.
Das war jetzt auch noch nicht das Richtige. Das sollte ja ganz laut sein. Da habe ich gedacht, das machen wir am Schluss. Ja?
Ach, natürlich. Das hätte mir auffallen müssen. Ach, scheiße. Ja, ich weiß.
Lügen und Rufmord. Kein Mittel.
Auch wenn es noch fast 10 Jahre dauerte, bis... Shit, ich bin ans Mikro gestoßen, Entschuldigung.
Der Mann ist 40 und fühlt sich immer... Ach, sorry.
Noch mehr? Okay.
Doktor, haben Sie mir denn gar nicht zugehört?
Gestern erst eingeladen.
Das versuche ich. Kein Mann für halbe Sachen.
Ja, ihr Neffe geht ganz schön rüber.
Was? Ach so, scheiße. Sorry.
Ich komm gleich rüber, ey. Ich platt.
Ab wo? Soll ich dir das geizende Ding nochmal geben?
Danke. Bitte. Also.
Damit kann ich die quantensubliminale Signatur einer Hadronenverschränkung im
Alles so schlimm? Aber offensichtlich kann ich mich Ihnen nicht verständlich machen. Nee, scheiße. Oh, for fuck's sake. Nee, das hat mir nicht gefallen.
Ich sollte Sie für einen Scharlatan halten, wenn Sie das Wort verzeihen, Doktor. Aber nun, ich wollte.
Ja! Lassen Sie mich jetzt...
Ja, Mami!
Ja, ja, ja. Die Eidolon versuchen sich wieder mit Edgars Geist zu vereinigen. Und ihn zu...
Verdammt!
Nein! Und sie versuchen...
Upsa. Eigentlich nicht.
Perry!
Ja, das war nix. Zu freundlich, Perry. Nein.
Ja. Really?
Sorry.
That's my
Sorry, Neffy.